Das freie Senderkombinat FSK 93,0 101,4 im Kabel. Die Redaktion 3 sendet jetzt Feingolds Opfervergleich in Günter Grass, die Blechtrommel. Vortrag von Klaus Brieglip vom 12. Januar in Hamburg, 12. Januar 2006. Klaus Brieglip hat unter vielen anderen Missachtung und Tabu eine Streitschrift zur Frage, wie antisemitisch war die Gruppe 47, veröffentlicht. In seinem Vortrag erwähnt er das Erschrecken beim Erkennen von Stereotypen, beim erneuten und wiederholten Durcharbeiten der Blechtrommel. Zitat: Das ist unser Buch. Das Buch steht in allen unseren Bücherschränken. Wir haben das Stereotyp überlesen, wo es unsere Aufgabe gewesen wäre, es zu kritisieren, sprach er sinngemäß zum Ende seines Vortrags. Moral habe Kritik ersetzt. Das Ganze eine Dokumentation des Mitschnitts einer Veranstaltung des Bündnisses gegen antisemitische Lehrveranstaltungen. Wir senden jetzt den Vortrag in kompletter Länge und werden daran anschließend noch Auszüge aus Klaus Brieglips Antworten in der darauf folgenden Diskussion am 12. Januar 2006 ausstrahlen.
Ernst, komm her. Ich bedanke mich erst einmal sehr, sehr für diese Einladung, die allerdings ein Problem für mich darstellt, nachdem ich nun sehe, wer hier alles sitzt. Denn es hat ein Missverständnis zwischen uns gegeben, und das ist mir deutlich geworden, als ich diese hübsche Ankündigung gelesen habe, die sehr präzis und konzentriert ist, aber doch sowas fingiert wie die Erwartung an einen abgerundeten, durchgearbeiteten und möglichst alle Facetten des Themas berücksichtigenden Vortrag. Ich war eingestellt mehr auf eine Diskussionsveranstaltung, zu der es ein paar einleitende Thesen braucht. Und die Thesen habe ich mir auch überlegt. Aber ich habe dann doch noch ein bisschen Angst bekommen, sodass ein bisschen Zwittergebilde geworden ist, das dann ein bisschen in die Reihe zu bringen. Und das versuche ich jetzt mal vorzutragen. Also Sie müssen schon ein bisschen Geduld mit mir haben, aber wer wirklich etwas Diskursives und auch Polemisches lesen will, der mag sich nochmal an diesen ruinierenden Stimmungen ruinierenden Buch versuchen, das ich da vor 3 Jahren geschrieben habe. Der gesamte Zusammenhang, meine Damen und Herren, des deutschen oder des nachkriegsdeutschen Antisemitismus, das spüre ich jetzt hier so, dass man da eigentlich mal so anknüpfen müsste, ist nicht einfach. Man kann aufgrund früherer ideologischer oder intellektueller relativer Klarheiten an dieses Thema nicht mehr heran. Denn erstens mal ist der Antisemitismus verboten und zweitens verbietet sich jeder Mensch den Antisemitismus, ob er nun an sich spürt oder einen Verdacht hat, dass irgendetwas in diesem Kontext zielen könnte oder auch nicht. Es ist jedenfalls so, dass eine offene Debatte über den deutschen Antisemitismus in Deutschland zu führen immer noch so gut wie ausgeschlossen ist, weil es immer dieses "Ich bin doch kein Antisemit" Gestus gibt, als wenn man das behauptet hätte. Antisemitismus ist los, also die Frage des Antisemitismus, meine ich, nach den Erfahrungen, die ich auch mit meinen eigenen Versuchen, ihn zu klären, gemacht habe, nicht zu heften an personenbezogene polemische Bezüge. Nehmen wir uns mal den Joachim Kaiser vor oder nehmen wir uns mal den Walter Jens vor und so weiter. Das habe ich durchexerziert. Das führt schon alleine deshalb zu nichts, weil diese Leute nicht antworten. Und wenn man keinen Dialog bekommt, wenn man keine Resonanz spürt in so einem komplizierten kritischen Feld wie diesem des Antisemitismus, dann kapselt man sich ganz notgedrungen immer mehr ein und es kommen so Einsamkeitsassoziationen in einem zustande und so weiter. Und das führt auch zu nichts. Also um solidarisch oder um wechselkritisch und debattierfreundlich und problemfreudig den deutschen Antisemitismus zu diskutieren, bräuchte man tatsächlich solche Zusammenhänge, wie sie hier offenbar existieren. Wenn ich das gewusst hätte, wie sehr ich mich getäuscht habe in der Kleinheit, beziehungsweise in der Größe des Diskussionszusammenhangs heute, dann hätte ich mir mehr Mühe gegeben, wirklich mal so einen auf Solidarität bauenden Versuch zu machen, den neuesten Stand des Nachdenkens über den deutschen Antisemitismus und seine Entwicklung bis auf den morgigen Tag mal hier zu veranstalten. Das ist nur nichts geworden. Ich mache Folgendes bloß. Ich möchte einige Gesichtspunkte ausstreuen, die es am Beispiel von Günter Grass, über den so oft zu sprechen, auch etwas mühsam ist und etwas ermüdend wird. Dennoch, ich habe dieses Exempel nochmal also mir vorgenommen, also am Beispiel Günter Grass darüber zu diskutieren, welche Gesten, welche Vermittlungsformen, welche Verschiebungsangewohnheiten so ein Autor entwickelt hat und sehr früh aber auch schon Meister in dieser verbergenden, die eigenen Gefühle verbergenden Schreibkunst gehabt hat, die darauf hindeuten, dass da etwas nicht stimmt. Und ich will gar nicht mehr, als dass wir heute über ein paar Zeilen, die in der Blechtrommel nachzulesen sind und zum Teil auch vorweg gelesen worden sind oder sein sollen, eine Diskussion zu ermöglichen, die wirklich auf kleine Flamme geht und nicht die großen polemischen Linien nachzeichnet, die schon überall stehen und die man ständig verändern müsste, aber eben mit mehr Systematik. Ich möchte gerne ein Diskussionsklima heute helfen zu werden, in dem der Textbezug nicht ganz verschwunden bleibt. Und damit bin ich bei meinem Ansatz. Es ist verdammt banal, etwas zu wiederholen, was wir als Literaturprofis, als Literaturwissenschaftler lebenslang versucht haben zu propagieren, nämlich, dass die meisten Debatten über Literatur ohne Textbezug stattfinden. Also ohne Ruhe und Genauigkeit der Lektüre, die davor oder dabei oder danach zu erfolgen hat, damit sich da was entwickelt, so etwas wie eine Lesekultur, aus der heraus die Fragen immer wieder neu entstehen und überprüft werden müssen und ausgetauscht werden müssen und so weiter. Das ist genau auch hier in unserem Zusammenhang der Fall. Ich will mal die These vorwegnehmen, die hier durchgespielt ist, ein bisschen. Das Buch Die Blechtrommel von Günter Grass ist sofort ein Gerücht geworden. Erst später setzten professionelle Würdigungen ein. Feuilleton erwachte relativ spät, in einer relativ kritischen Weise jedenfalls erst ziemlich spät. Es ist einfach so, dass man über Literatur, gerade auch bis heute über Grass, immer nur auf einem bestimmten Level von ehrerbietiger Referenz einem großen Autor spricht, ohne sich klar zu machen, was ist eigentlich die Größe für mich, was muss man sagen, um diese Größe zu sehen, zu belegen, zu reklamieren, zu verbreitern und plausibel und legitimierbar zu machen. Das findet alles gar nicht mehr statt. Es ist ganz schnell so, dass die Prominenz zur Ware wird und dann wird sie ausgetauscht mit anderen warenförmigen Meinungskontexten in der Öffentlichkeit. Das können Sie bei Grass sehr schön verfolgen, ob er sich nun wirklich auf eine fast militant kreuzzugsförmige Weise mit der 68-Bewegung auseinandersetzt, wirklich üble Tiefschläge der Ansatz und das Ende seiner Polemiken waren, oder ob es so seine altväterlich-onkelhafte Art ist, jetzt im Augenblick über sich und die Gruppe 47 zu sprechen. Es ist alles immer so auf einem Level von Unüberprüfbarkeit und Vorwegannahme, des Publikums steht sowieso auf meiner Seite. Das hat aber sofort, und das ist das Überraschende, wenn man da nochmal zurückgeht, das hat sofort stattgefunden nach Erscheinen der Blechtrommel. Das ist vieles geheimnisvoll, mögen Sie sagen, aber ich versuche das mal so ein bisschen einfach empirisch zu beschreiben. Vielleicht können wir dann darüber diskutieren. Ich gehe also von etwas sehr Trivialem aus, das ist die Differenz zwischen Buch, Gerücht und Text. Wir brauchen aber diese Unterscheidung, um ein wenig dazwischen zu gehen, zwischen dem, was in den Texten selber steht und das, was darüber als Überbau angebliche oder eben gerüchteförmig verbreitete Mitteilungskultur über diesen Roman und andere Texte von Günter Grass in die Literaturgeschichte eingeflossen sind. Ich erinnere an den Direktor in Vorspielern zum Faust von Goethe. Wie machen wir es, dass alles frisch und neu und mit Bedeutung auch gefällig sei. Das fiel mir ein, das Motto habe ich gleich davor gesetzt, weil es offenkundig so ist, dass die ersten Reaktionen auf diesen Roman genau auf diesem Level waren. Es hört sich dann so an, wie ich das gleich zitieren werde. Die Auflage war in Jahresfrist, im selben Jahr noch des Erscheinens, in sechster Auflage verkauft. Und somit war der Test gemacht, dass das Verfahren, das Grass in diesem Roman anwendet, erfolgreich war und dem Publikum ad hoc gefällig. Das ist das Verfahren der grotesken Verschiebung des Grauens, sage ich es mal so ein bisschen grob und abgesichert noch. Es gibt in der Groteske oder in der Diskussion über die Groteske in der Literaturgeschichte und Literaturtheorie der Groteske ja tausend Möglichkeiten, sich darüber zu informieren, dass die Groteske ohne den Tatbestand des Grauenhaften, des Schrecklichen überhaupt nicht auskommt, dass diese Gattung geradezu erfunden ist, um hier eine sprachliche und dann auch künstlerische Auseinandersetzungsmöglichkeit mit dem, was uns als Grauen so alles verfolgt, zu schaffen. Das ist bei Grass ganz offenkundig. Die nicht sarkastische, zynische oder irgendwie auch nicht nur obszön kritische Art und Weise mit deutscher Geschichte umzugehen, sondern die Groteske, die also schon von vornherein auf Verzerrung, auf Perversionen und so weiter ausgerichtet sein muss, um sich als Gattung gegenüber dem zu bewähren, was man abwehren möchte. Dieses Verfahren ist offensichtlich in irgendeiner geheimnisvollen Weise spontan in einem Riesenpublikum verstanden worden. Die Frage, wie sich nun dieses Publikum selbst konstruiert, wie es konstruiert wird, ist meiner Ansicht nach nicht erforscht. Die Literatursoziologie hat sich dieser Frage nicht angenommen. Als ein Taschenbuchverlag 1962 sich dem Lauf des Buches und seines Erfolges angeschlossen hat und dazu partizipieren versuchte, hatte sich bereits eine populäre Urteilsrichtung durchgesetzt, die einfach schlicht ist, der Autor habe, und das sagt auch der Lektor der Taschenbuchausgabe, mit vollkommener Unbefangenheit geschrieben. Zitat weiter, er türmt Geschichte auf Geschichte und schafft so unverfroren, schonungslos und mit unerschütterlich gutem Gewissen die Wirklichkeit eines neuen Epos. Ich nenne das deshalb schlicht, weil es so die typische Sprechweise ist, die in einem Lektorat entsteht. Man spürt, das Buch muss gekennzeichnet werden in seiner Besonderheit. Und dass da der Begriff Unbefangenheit auftaucht, verrät natürlich sehr viel, aber was macht man damit? Es ist ja keine theoretisch entwickelte, es ist kein Theorem, was systematisch, kritisch und nachprüfbar entwickelt worden wäre. Es ist eine spontane Werbeäußerung. Aber das ist das, was offensichtlich das Vielversprechendste war, ins deutsche Publikum dieses Signal zu senden. Absolut unbefangen. Was heißt das aber angesichts dessen, was sich Günter Grass in den vielen Äußerungen über dieses Buch später angeblich vorgenommen hatte, nämlich eine Kritik des deutschen Kleinbürgers, der als Kleinbürger den Nationalsozialismus begründet habe. Das ist eine einfache These, aber sie war mal eine große. Völlig unberührbar von einer kritischen Nachfrage, was für eine Intention dieser Roman haben mag, wurde sofort diese etwas reißerische Reklame für dieses Buch gemacht. Und das andere noch, Geschichte auf Geschichte getürmt, also ein Hinweis auf chaotische Erzählweise, auf das, was man jetzt, ich werde es mal verraten, noch ein bisschen andeuten, bei Günter Grass ja sehr schnell zum Kennzeichen gemacht hat, diese Fantastik, diese absolute fantastische Stofffülle, die er aus sich herausholt und versetzt und spielt, variiert, umkehrt, ausschmückt, wieder zerstört, in den Schmutz zieht und so weiter und so fort. Schonungslosigkeit, Unverfrorenheit, das sind Kategorien, die man dem Spätwerk von Ernst Wichert gegenüber zum Beispiel nicht verwendet hätte, um mal so eine ganz krasse Antithese hier zu bilden. Diese Formulierungen gelten einer um das Buch spontan entstandenen Aura. Eine Aura von Kraftmeierei und Populismus, die dem Schriftsteller allein gar nicht zugeschrieben werden kann. Diese Aura hätte sich ohne ein aktiv zustimmendes Publikum überhaupt nicht bilden können. Wir müssen also von vornherein sehen, dass hier ein Publikum ins Blickfeld gerät, dass man sich ein wenig genauer anschauen muss. Ich habe noch selbst dazugehört, ich sehe an den Physiognomien vor mir, dass das einigen von Ihnen auch so gehen mag. Das ist sehr interessant und sehr, sehr vielversprechend, wenn man sich selbst mit einbeziehen kann in eine Publikumsschelte dann möglicherweise auch. Dieses Publikum hatte an einer Vergangenheitsbewältigung teil, die aus den Energien der Verdrängungslust gespeist war. Also das klingt ein bisschen trivial psychoanalytisch. So hat man sich aber geeinigt, diese Vergangenheitsbewältigung auch einzuschätzen. Eine Verdrängungslust könnte ja tatsächlich etwas sein, was spontan korrespondiert hat mit der Lust am Fabulieren bei Günter Grass. Was also hat diesem Publikum gefallen, beziehungsweise was gefällt ihm immer noch? Ich meine, es hat Anlass bekommen, sich selbst zu begegnen. Wir hätten dann die These, die Aura ums Buch half dem Publikum, seine nicht erst jetzt tätige Lust an der Verdrängung der jüngsten Vergangenheit unbefangen weiter zu genießen. Und wir haben die Frage, welche Verantwortung dann der Autor des Romans trägt für diese Aurabildung, für diese Aura, an der eins klar ist, sie ist eine Schutzatmosphäre für kollektives Verdrängungsgeschehen. Um dieser Frage etwas sinnfälliger oder etwas anschaulicher nachgehen zu können, habe ich mich entschlossen, eine Erinnerung an den Film Die Blechtrommel von Schlöndorff hier mit einzuflechten und sozusagen ein Spiel zu machen mit der Frage, wie stehen Film, Buch, Publikum hier zueinander in dem, was man die Öffentlichkeit eines Kollektivs nennen könnte, das an solcher Verdrängungsarbeit interessiert ist. Die Aura einer guten Gewissens im Epos gesehenen neuen Kunstwirklichkeit, die auf groteske Weise die jüngste Vergangenheit in ihrer Obhut nimmt und sie zugleich auf angenehme Weise einem schlechten Gewissen entfremdet, diese Aura beruhte weder allein auf bewusst geplanten noch allein auf unterstelltem Textsinn, den etwa die Literaturkritik sofort hätte verabreden können. Dazu hatte sie sich gar keine Zeit genommen. Die Aura war schneller. Auch der Film war schneller. Wir müssen hier einen kurzen Hinweis auf die Literaturwissenschaft einflechten, denn die ist ja damals schon in der Lage gewesen, hat sich gerüstet und wurde es dann schließlich bald auch, eine kritische Literaturwissenschaft zu werden, sich also auf Gegenwartsliteratur zu beziehen und sie in den Kanon der Gegenstände in der Akademie zu nehmen. Nehmen wir mal einen kurzen Blick zusammen auf die ganze Entwicklung der Literaturwissenschaft bis heute. Heute ist sie wieder verschult, das war sie damals auch, aber dazwischen war sie sehr lebendig, hat sich also tatsächlich diesen gegenwärtigen Fragen auch gestellt. Dennoch muss ihr vorgeworfen werden, dass sie einen starken Hang zum Konformismus hatte. Es war ihr, das kann man einfach zeigen, auch an den persönlichen Profilen derer, die sich mit Gegenwartsliteratur beschäftigt haben in der Akademie, in der Universität, die Literaturwissenschaft hat dazu geneigt, sich die Personen vorzunehmen. Und die Tatsache alleine, wer auch immer jetzt genannt werden kann, dass es da kritische deutsche Autoren gab, die ganze Gruppe 47 gehört da auch in dieses Syndrom hinein, genügte schon der Anschein von kritischer Literatur gegenüber dem NS-Faschismus der vergangenen deutschen Geschichte, genügte schon, egal wie sie das gemacht haben, um sich mit ihnen ins Benehmen zu setzen und sozusagen dabei zu sein bei der Aufarbeitung der jüngsten deutschen Geschichte. Das hat dazu geführt, dass natürlich Texte interpretiert wurden, aber man sehe sich das bitte genau an, mal im Rückblick, an guten Beispielen, schlechten Beispielen. Es bleibt immer der fade Geschmack von einem Vorwegkonformismus hängen. Das heißt, man hat sich nicht die Mühe genommen, Techniken, Verfahren sich genauer anzuschauen im Hinblick auf das, was in diesen Texten stecken könnte, nämlich dieselbe Verdrängung, die man dem Kollektiv unterstellt. Das hat man unterlassen, hat es dann also auch nicht gemerkt, als es immer offenkundiger wurde. Nämlich offenkundig ist später sehr viel geworden, aber dann war es im Grunde schon zu spät, um eine Öffentlichkeit von der Literatur her noch wesentlich mitprägen zu können. Die Öffentlichkeit hat sich von der deutschen Nachkriegsliteratur überhaupt nicht beirren lassen in ihrer Vergessenskultur oder in dem Trend zur Vergessenskultur. Also man muss fragen, ob die Literaturwissenschaft überhaupt angesichts dieses flüchtigen und zugegeben etwas flotten Befundes, ob sie überhaupt eine Rolle der Vermittlung zwischen Publikum und Autor, zwischen Buchgerücht und Text einnehmen konnte. Sie hat es natürlich versucht, das ist ihre Profession, aber so, dass das auch Erfolg haben mochte, Erfolg haben in der Schule, in den öffentlichen Agenturen des kollektiven Bewusstseins. Jedenfalls hat die Literaturwissenschaft eine ihrer Standardrollen bald eingenommen, das ist eben der affirmative Dienst an der Aura. In der Aura bei Günter Grass ist das ganz offenkundig. Ich weiß nicht, ob im Raum jemand da ist, der so aus ad hoc sagen könnte, wer sich mit Grass im Kreis der Literaturwissenschaftler kritisch auseinandergesetzt habe in den 60er Jahren. Dann können wir darüber diskutieren. Ich lese Ihnen mal ganz kurz vor, einen Beleg, der Bände spricht, in der Heine-Gesellschaft in Düsseldorf, in einer Gesellschaft, die sich einen Autor zum Patron gewählt hat, der nun wirklich in jeder Hinsicht unerschrocken, aggressiv und so weiter sein konnte und der sich hat in kollektiven Beschönigungs- und Verdrängungskontexten nie wohlfühlen konnte, Heine. Ausgerechnet in dieser Gesellschaft ist Günter Grass im letzten Jahr mit der Blechtrommel erneut gefeiert worden mit folgendem zusammenfassenden Werbespruch. Der Roman Die Blechtrommel machte seinen Autor Günter Grass und die deutsche Nachkriegsliteratur mit einem Schlag weltberühmt. Das ist genau das, was man will. Man wollte damals und man will es noch heute, dass die Literatur einfach dadurch, dass sie da ist und behauptet, bestimmte Dinge zu leisten, den Ruhm Deutschlands verbreitet. Sagen wir es nochmal ruhig ein bisschen trivial, so wie das hier tatsächlich steht. Ob als Entwicklungsroman, jetzt kommt der Profi, ob als Entwicklungsroman und Bildungsroman, ob als Schelmenroman wiedergelesen, ob als historischer Roman aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts oder als Saga einer untergegangenen Stadt neu entdeckt, die Blechtrommel ist auch im 21. Jahrhundert absolut frischer Lesestoff, erfindungsreich, wortgewaltig, mitreißend und so weiter. Da haben Sie genau das Niveau, was ich eben meinte, als ich von der Konformitätssucht der Germanistik gesprochen habe oder andeutungsweise sprechen wollen. Da ist nichts an Textbezug, da ist keine Nachfrage, da ist auch keine Aufmerksamkeit darauf, was schon alles inzwischen deutlich geworden ist in der kritischen Debatte um Günter Grass, was man hätte mit aufnehmen können, so eine Frage, wie ist eigentlich so ein Ruhm konstituiert und was steckt in dieser Behauptung, so eine Literatur ist weltberühmt. Schon platzt, würde die Seifenblase platzen. Also das nun mal als späten Beleg eines Kontinuums. Zurück ins Jahr des Romans und des Films und zur Frage der Verantwortung. Ich hatte ja gefragt, welche Verantwortung trägt der Autor des Romans an der Aura, die von diesem Roman gebildet worden ist und die sich ganz rasch an die Stelle von Textgenauigkeit in der Öffentlichkeit hat setzen lassen. Zunächst schmücke ich mal meine These vom Selbstgenuss des Publikums etwas aus. Ein sich selbst kreierendes Großpublikum habe spontan ein Buch vereinnahmt, es zum Gerücht gemacht im Glauben, mit ihm in der Hand die eigene vollkommene Unbefangenheit gegenüber der jüngsten Geschichte genießen zu dürfen, ob es das Buch wirklich las oder nicht. Das Buch war für das Publikum plötzlich da, ein sozialer Tatbestand, dessen qualitativ differenzierte Erhellung weder demografisch noch textanalytisch sofort zu leisten gewesen wäre. Ich bin versucht zu sagen, auf fabelhafte Weise sei das Buch in rauschhafter Erstaufnahme überhaupt erst zu dem geworden, was aus ihm in Deutschland um 1960 allerdings hat werden müssen. Es habe den Weg hinunter zu einer literarischen Massenbasis gefunden, weil es, das Buch, als Idealpsychotheater dort willkommen und erwartet war. Erlaubt ist, was gefällt. Eine symbolische Ersatzhandlung, die das Grauen der kollektiven Erinnerung aber doch auch eröffnet. Von der Gattung her einer grotesken Darstellung muss man in die Perspektive geraten, die groteske Sprechweise entsteht überhaupt nur in dem Spannungsverhältnis zu etwas, was grauenhaft ist. Also kann ein grotesker Roman nicht nur eine Verdrängungsleistung im Publikum gefördert und abgeschirmt haben, vielleicht sogar auch legitimiert, sondern hier ist auch gleichzeitig eine Öffnung stattgefunden. Wir sind also bei der Frage, ob Grass tatsächlich Tabubrecher war. Das wird ja immer behauptet. Und es war immer in der Germanistik, auch in den kritischen Debatten, der große das Epigramm gewissermaßen, ehe man in den Tempel hineintreten durfte, wo über Gras zu sprechen erlaubt war. Ein Epigramm, das hieß: Gras ist ein Tabubrecher. Er hat das Tabu des Schweigens, er hat das Tabu der kleinbürgerlichen Fortführung einer volksgemeinschaftartigen Nachkriegssolidarität gebrochen, er hat angegriffen. Er ist tatsächlich ein sehr aggressiver Autor, das stimmt. Und er ist auch in seiner Sexualitätskunst, in seiner Kunst, Sexualität literarisch zu machen, tatsächlich ein außerordentlicher Autor. Georges Steiner hat das so formuliert: Günter Grass habe die Bewältigung der deutschen Vergangenheit in seine zotenreiche Obhut genommen. Das trifft es ziemlich genau. Nur unsere interessante Frage müsste hier eigentlich sein: Gut, er mag ja schweigen über den Nationalsozialismus im Allgemeinen, so wie man es allgemein auch beklagt hat, gestört haben mit der Absicht, es zu zerstören, das Schweigen aufzuheben, das Schweigen zumindest aufzubrechen. Das wird als literaturhistorische Leistung dem Günter Grass immer auch zuzubilligen sein. Wir fragen aber, kann die Groteske tatsächlich Tabubruch begehen in dieser produktiven Weise des Wachwerdens angesichts eines Tabus? Da gibt es ja die Tabuwächter, die muss man beiseite schieben, man muss die Pforte aufreißen, man muss die Gesetzeshüter kennen, man muss sie ansprechen können, man muss in ihrer Sprache sagen können: Verschwinde, wir brauchen kein Tabu und so weiter. Geht das bei einer Groteske dieses Ausmaßes und dieser Qualität in diesem Buch? Kann man davon ausgehen, dass die Groteske diese Fähigkeit zum Tabubuch tatsächlich habe? Das Grauen kommt doch auch in der Blechtrommel selber gar nicht vor. Das macht es mir schwierig, diese Fragestellung jetzt durchzuhalten. Wo ist das Grauen in der Blechtrommel? Reduziert sich also die Kategorie des Bruches in der Vorstellung von Tabubruch nur auf die Tätigkeit von zotenreicher Sprache? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Obwohl, im Lektorat hieß es ja durch die Blume, dass das Buch seine elektrisierende Initialzündung allein seiner forciert-szenischen Sexualität verdanke. Das kann es doch wohl nicht sein. Mit dem Satz, dass mithilfe grotesker Theatralität das Grauen genießbar wird fürs Publikum, also sowohl verdrängbar als auch in der Öffnung des Grauens bewältigbar, dieser Satz schließt ein oder setzt voraus, dass das Grauen in der deutschen Massenseele verborgen blieb, verborgen war. Aber eine kurze Erinnerung an den Nonsens einer solchen Voraussetzung. Ein großer Teil des deutschen Volkes ist aus dem Krieg heimgekehrt, als überlebendes Volk. Alle sind vorbeigezogen an den Städten des Schreckens. Und wenn es nur das deutsche Grauen war, wir sind beim Thema des Opfervergleichs damit schon ein wenig, wenn es nur das war, was ein Ich in diesem Krieg erleben konnte, grauenhaftes die Fülle. Nun gibt es dazu eine Literatur, das Grauen des Krieges in der Kriegsliteratur. Okay, aber die Blechtrommel ist keine Kriegsliteratur. Es ist ein Gesellschaftsroman, wenn man so will. Es ist aber ein Roman über den Krieg. Und es ist ein Roman über einen Krieg, der einen anderen Krieg in sich trug, ermöglicht hat, den Krieg gegen die Juden in Europa. Es ist also eine Parallelität zwischen deutschem Krieg und Shoah, Holocaust, wie Sie wollen, eine Parallelität zwischen Gefangenenlagern und Vernichtungslagern und so weiter und so fort. Darüber ist ja viel geschrieben worden in der kritischen letztjährigen Literaturentwicklung, so in den letzten Jahren, würde ich sagen. Das weiß man inzwischen. Jetzt aber mal zurück fokussiert auf diesen Roman. Diese Parallelität kommt ja im Roman vor. Sie kennen diese Sutthof-Geschichten. Der Berg, der Knochenberg, wo noch Grass behauptet, da habe er den Rat von Paul Celan eingeholt. Eine unverschämte Täuschung zur Selbstrechtfertigung seiner Bewältigungsarbeit an der Geschichte der Lager. Es ist nicht so. Das Grauen der Vernichtungslager kommt in diesem Roman nicht vor. vor. Wie also soll man darüber reden, dass die Groteske eine Leistung sei oder sein könnte, um mit diesem Grauen erstmal literarisch im Text, in der Textarbeit fertig zu werden und dann auch noch sozusagen einen Entwurf anzubieten ins Publikum hinein, die verborgene Erfahrung des Grauens so zu akzeptieren und nicht statt zu verneinen, dass das volle Ausmaß dieses Krieges in seiner Grauenhaftigkeit tatsächlich in der Erinnerung eine Rolle bekommt und in die Gedenkarbeit, wenn Sie das dumme Wort jetzt so schnell gestatten, aufgenommen zu werden. Dafür gibt der Text eigentlich nichts her. Immerhin. Historisch betrachtet, oder sage ich mir noch, ich hole noch mal etwas nach, das Lektorat hat sich darauf konzentriert, sozusagen das Interesse auf die Reizmittel zu legen, die dieser Romanautor verwendet, um sozusagen Tabus ausfindig zu machen und sie zu brechen. Das Lektorat ist nicht in der Stande, obwohl sie gelesen haben dort, zu sagen, in diesem Roman fehlt aber eine Unmittelbarkeit zum Grauen des NS-Vernichtungsfeldzuges. Also reduziert die Propaganda für diese Art des Reizens, die im Roman stattfindet, reduziert tatsächlich den historischen Gegenstand, der angeblich voll und voll ausgeschöpft und ausfantasiert in diesem Roman vorläge. Das heißt also, dass das Lektorat offensichtlich ein Stück Verantwortung für diese Kanalisation, wie man den Roman genießen könne, so übernommen hat. Und wir umso mehr danach fragen müssen, wo ist der Resonanzboden oder wo sind Signale dafür, dass es etwas anderes gab im Publikum als Reaktionsweise gegenüber dem Fehlen, der Lücke in diesem Roman. Historisch betrachtet tritt der Roman allein auf der Voraussetzung des Glücks, das er bei der deutschen Massenseele gemacht hatte, seinen Weg in die noch junge deutsche Nachkriegskultur erst wirklich an. Offenkundig geeignet, das politisch intelligente Unbewusste, achten Sie mal auf den Begriff, den ich ganz bewusst widersprüchlich wähle, offenkundig geeignet, das politisch intelligente Unbewusste in der Massenseele zu entzücken, wird die Blechtrommel bald auch nach ein paar Jahren, weniger rauschhaftem Gebrauch ihrer politischen Erzähltendenz zugänglich sein. Denn sie hat ja diese Tendenz, eine schlichte Tendenz der Beruhigung, der Beschönigung auch des Kriegsgeschehens. Und ihr Glück beim Großpublikum deutet darauf hin, dass die Romankarriere fortan ungestört von radikaler Kritik sein werde und der Roman als Wirklichkeit eines neuen Epos, Zitat Lektorat, seinen Ort in der progressiven Normalität der deutschen Verdrängungslust gefunden hatte. Gut und schön, aber einen Schein von Normalität wirklich für normal zu halten, das stellt nun unerbittlich die Frage, wie sich die Gattung der Groteske zu solcher Normalität überhaupt vertrage. Ich habe den Begriff intelligentes Unbewusste oder das Unbewusste als intelligentes Geschehen in der Massenseele ganz bewusst gewählt, um die Frage zu provozieren, ist es ein Begriff, der in sich widersprüchlich ist oder ist es ein Begriff von Widersprüchlichkeit? Und zu diesem Letzteren neige ich natürlich, ich versuche einen Begriff zu finden dafür, dass sich etwas Widersprüchliches in der Massenseele abgespielt hat, dass da Schlauheit, Klugheit, Raffinesse, Orientierungspolitik abgespielt habe. Das kann man mit Freud natürlich ausführlicher erörtern und möglicherweise belegen. Ich stelle es jetzt einfach mal hin als Möglichkeit, dass sich da nicht nur dumpfe Verdrängungslust oder dumpfe Angst vor Bestrafung, diese ganzen brücknerschen Kategorien abgespielt hätten, sondern dass da wirklich Intelligenz am Werke war. Vielleicht. Jedenfalls geht es um die Frage, ob die Öffnung des Grauens in der deutschen Massenseele durch die Groteske eine Chance hatte, durch dieses Buch tatsächlich in die Literatur einzudringen und ein öffentliches Gut zu werden, dann müsste man fragen, welches Tabu hat denn Grass nun eigentlich gebrochen? Was ist dann Tabu? Halten wir diese Frage offen. Vielleicht ist es das Tabu der Unberührbarkeit des massenhaft verdrängten Grauens. Das wäre eine simple, klassische Formulierung für Tabu. Es wird also massenhaft verdrängt, okay, und die Intelligenz im Lande bemüht sich um des sozialen Friedens wegen sozusagen hier die Unberührbarkeit dieser Zone, in der verdrängt wird, zu stärken. Kann das der Plan des Autors gewesen sein? Ich glaube, wir alle neigen dazu, hier nicht von Plan zu sprechen. Reagierte das Publikum irgendwie auf einen solchen Plan? Gibt es in der deutschen Presseöffentlichkeit, in der Literaturwissenschaft möglicherweise und sonst wo in den Familien oder in unseren Überlieferungs-, im Gedächtnis für unsere eigenen Familienüberlieferungen, gibt es irgendwo Hinweise darauf, dass im Publikum ein solcher Plan erkannt worden wäre, der hilft uns beim Verdrängen? Das ist schon, wenn ich die Frage so formuliere, natürlich Nonsens. Das kann es nicht geben. Bleiben wir auf der Seite des Publikums, um dieser schwierigen Situation etwas habhaft zu werden. Im Mai 1964, das ist also 5 Jahre nach Erscheinen des Buches, schon ist die Blechtrommel allein als Taschenbuch 372.000 Mal verkauft. Hörte man hin, wie über Oskarchen, das magisch operierende Erzählerkind, das sein Wachstum eingestellt hat, wie über sein Gemüt, seine Umtriebe und das ganze familiäre Textensemble um ihn herum in allen Lesekreisen so dahergeredet wurde, dann hörte man keine Beunruhigung über ein massenpsychisches Geschehen heraus, an dem man möglicherweise teilhatte. Also ich habe jedenfalls nichts gemerkt. Und man konnte schon gar nicht an eine sorgfältige, selbstreflexive Textlektüre glauben, die dem Reden über das Buch zugrunde läge und mit kritischer Genauigkeit seinem fragwürdigen Unbefangenheitskonzept nachginge, das ihm an seiner Wiege nachgesagt worden ist. Welche Bedeutung nun ist in diesem Zusammenhang der Beruhigungswirkung dieses, oder der Genuss, der Wirkung auf die Bereitschaft, sich zu freuen an diesem Buch? Welche Bedeutung in diesem Zusammenhang ist nun dem Filmwerk Schlöndorffs beizumessen? Es geht also im Allgemeinen um ein unkritisch diffuses Zustimmungsmilieu, während der Film anders ist als das Buch. Es gibt bestimmt sehr viele unter Ihnen, die den Film noch in Erinnerung haben, deshalb hat es vielleicht Sinn, ein bisschen mit der Erinnerung an ihn auch zu spielen. Er hatte einen vergleichbar großen Zuspruch wie das Buch. Natürlich müssen wir uns über die Mediendifferenz im Klaren sein, das ist hier kein Vortrag über die Mediendifferenz, dazu gibt es ja andere Fachleute in diesem Gebäude. Aber immerhin, im Hinblick auf planbare Wirkung, bietet er einigen Anlass zu reflektieren, was der Film kritischer hat leisten können als das Buch im Hinblick auf das, was hier als Verdrängungsobjekt mitgeführt wird in meinem Versuch. Wenn wir den Film also auch nicht konkret vor Augen haben, es lohnt sich vielleicht dadurch, dass man etwas genauer ins Buch guckt, an der Stelle, die im Thema angegeben ist, sich gut genug, konkret genug an den Film zu erinnern. Wir brauchen einen Bezugspunkt sozusagen, um die Aura als Untersuchungsaspekt klar genug im Kopf zu behalten, nämlich Film schafft Aura, ist ja klar, oder ist beteiligt an der Aurabildung. Auf der anderen Seite, um frei von dem Verdacht, nur eine Aura zu bilden, den Film anzuschauen in seiner kritischen, ästhetischen Haltung und in diesem Spannungsverhältnis das Buch einzufügen und mal an einer Stelle genauer zu lesen. Wer das Buch dabei hat, das ist Seite 330 folgend, das ist ein kurzes Stück und ist also, so sagen wir mal ruhig, wenn es nicht verschiedene Kerne gibt, der Kern der Feingold-Story. Mit Sack und Pack kamen die Polen, also kamen die Polen aus Wilna, Bialystok, ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht, und Lemberg und suchten sich Wohnungen. Zu uns kam ein Herr, der sich Feingold nannte. Alleinstehend war, noch immer so tat, als umgäbe ihn eine vielköpfige Familie, welche er Anweisungen zu geben hätte. Herr Feingold übernahm sofort das Kolonialgeschäft, Mazarat, zeigte seiner Frau Luba, die aber weiterhin unsichtbar blieb und auch keine Antworten gab, die Dezimalwaage, den Petroleumtank, die Wurststange aus Messing, die leere Kasse und hocherfreut die Vorräte im Keller. Maria, die er sofort als Verkäuferin eingestellt und seiner imaginären Frau Luba wortreich präsentiert hatte, zeigte dem Herrn Feingold unseren Mazarat. Sie wissen, wie der umgekommen ist und da im Keller liegt, der schon seit 3 Tagen unter einer Zeltplane im Keller lag. Weil wir ihn der vielen Russen wegen, die auf den Straßen überall Fahrräder, Nähmaschinen und Frauen ausprobierten, nicht beerdigen konnten. Als Herr Feingold die Leiche sah, die wir auf den Rücken gedreht hatten, schlug er die Hände auf ähnliche Art ausdrucksvoll über dem Kopf zusammen, wie Oskar es vor Jahren bei seinem Spielzeughändler Sigismund Markus beobachtet hatte. Das ist die andere jüdische Figur in Danzig. Seine ganze Familie, Feingold, nicht nur die Frau Luba, rief er in den Keller, und sicherlich sah er alle kommen, denn er nannte sie beim Namen, sagte Luba, Lev, Jakub, Berg, Leon, Mendel und Sonja, erklärte den Genannten, wer da liege und tot sei, und erklärte gleich darauf uns, dass alle, die er soeben gerufen habe, auch so da lagen, bevor sie in die Öfen von Treblinka kamen. Dazu noch seine Schwägerin und der Schwägerin Schwestermann, der 5 Kinderchen hatte, und alle lagen, nur er, der Herr Feingold, lag nicht, weil er Chlor streuen musste. Es mag ja sein, dass es genügt, gelesen zu haben, um diese Gleichgewichtsbildung im Text herauszuhören. Liege auch so lag, alle lagen, er lag nicht liegen. Und das Wörtchen gleich. Und das würde auch für das Thema schon zureichend sein, um sich jetzt in der Folge darauf zu beziehen. Ich möchte nur einen kleinen Zusatz machen. Wenn man Texte so richtig genau mit Muße und bei einer Tasse Tee und unter Freunden und so weiter liest, hört man ja gewissermaßen Gesten und Haltungen viel leichter heraus, als wenn man das in der Öffentlichkeit macht oder in einem Seminar, wo zu viele Leute beisammen sind. Man spürt, dass der Text mehr ist als der Versuch, etwas, was sich in der Fantasie oder in der Wirklichkeit abbildet und vorgebildet hat, genau genug nachzuschreiben. Sondern man spürt, dass da Zugaben stattfinden. Dass die empirische Verantwortung vor dem, was man beschreiben will, bei einem Autor immer auch geführt wird und überlagert wird manchmal von dem Wunsch, die Assoziationsfähigkeit, die Fantasiekraft, die Fülle der Einfälle so hineinzulegen in das Beschriebene, dass da etwas Neues entsteht. Eben diese vom Lektor auch gerühmte neue Wirklichkeit oder die Wirklichkeit eines neuen Epos. Jedenfalls das Neue und das Frische, das Andere, das sich in eine Differenz zu dem begibt, was man als die Wirklichkeit oder die Vorlage oder wie auch immer den Gegenstand des Schreibens nennen mag. Ich will damit nur sagen, dass es kein Kunststück ist, sondern eine Weise des natürlichen Lesens herauszubekommen, in der ersten Berührung mit so einem Text, dass hier etwas nicht stimmen kann, dass der Autor in seinem Begehren, den Text zu verwirklichen, in seiner Andersartigkeit als eine Erzählung am Stammtisch oder in einem Büro oder sowas wäre, so weit geht, eine historische Behauptung aufzustellen, die ganz schlicht überprüfbar, auch ohne genaue dokumentarische Kenntnisse und so weiter, als falsch sich zeigt. Es ist nicht dasselbe, ob ein Nazi mit seiner Uniform und mit seinem verschluckten Parteiabzeichen von einem sowjetischen Soldaten, der aus irgendeinem Zufall heraus einer Affektbildung erschossen wird und im Keller liegt. Es ist nicht möglich, diese Leiche zu vergleichen mit den Leichen, die in den Lagern gelegen haben. Das ist nicht möglich. Also, wir sind hier an dem Punkt, wo es schon genügt, um ein bisschen genauer zu fühlen, was der Text macht, dieses Gleichgewicht herstellen zwischen diesen und diesen Leichen, dass hier nicht einfach nur ein Anlass, ein Rezept, ein Angebot aufgeschrieben ist für ein Massenpublikum, für das deutsche Großpublikum, sich mit der eigenen Vergangenheit zu beschäftigen, sondern dass diese Beschäftigung mit sich selbst abgesichert wird durch einen Vergleich, durch eine Gleichmacherei, durch einen Verzicht auf Differenzierung, ganz gelinde gesagt. Das können Sie jetzt weiterspinnen, was das für ein Verzicht ist in diesem Moment. Und diese Szene ist so unglaublich zentral. Sie haben das Buch sicherlich so weit in Erinnerung, dass Sie sich jetzt fragen können, wie man weiterhin damit umgehen soll, dass dieses Buch noch diesen ungeheuren positiven Ruf als weltruhmbringendes deutsches Nachkriegsereignis haben kann. Ich erinnere kurz an den Film. Ich gehe dann näher darauf ein, warum der Film diese ganze Story hier nicht verfilmt. Das wäre nochmal ein eigenes Thema, kannst du nur streifen. Aber wie erscheint Feingold im Film? Vielleicht erinnern Sie sich. Es kommt zum großen Aufbruch, zum Heimatverlust. Viehwaggons. Viele von Ihnen waren Yad Vashem in Jerusalem. Sie wissen, da steht also dieser große symbolische Waggon. Das ist das Symbol für die Deportation. Der Günter Grass in seinem Text beschreibt ausführlich, wie nun die Familie Mazarat in diese Waggons gepfercht wird und Richtung Westen. Heimatverlust, Heim ins Reich, wie Sie wollen. Jedenfalls ist da eine Situation gemimt, die in subjektivem Empfinden, darüber müssen wir nicht streiten, das ist auch die sudetendeutschen Frage natürlich in extenso, dass das subjektiv eine Katastrophe war. Ich habe mich selbst in so einem Dreck gesteckt als 13-Jähriger. Ich weiß ungefähr, wie das ist. Und ich habe auch die Leichen und so weiter und die Panzer und so weiter. Das ist alles ganz klar. Und die Dokumente sagen es ohnehin und zwar deutlich genug, dass das ein Leid ist. Aber literarisch auf der Stufe der Bewahrheitung von Geschichte, nun diesen Abtransport assoziativ zu vergleichen mit der Deportation der Europäischen Union in den Osten, in die Vernichtungslager, das ist etwas, was dem guten Ruf dieses Buches zumindest wieder gelinde gesagt entgegenstehen müsste. Was macht der Film? Der Schlöndorff, ich weiß, ich war nicht dabei, die müssen sich ja irgendwie beraten haben im Team, der lässt in dieses Verschwinden aus Danzig, in diesen Abtransport nach Hause, nach Deutschland, immerhin, lässt er eine ganz merkwürdige Szene, was sonst im Film überhaupt nicht möglich ist. Es taucht Feingold auf als schattenhaft, schemenhaft, gespensterhafte Figur, Brustbild oder so ein bisschen seitlich, schwarz, aber verhuscht. So, und er schaut kurz auf diese Abschiedsszene und verschwindet wieder. Nun weiß man, wenn man das Buch gelesen hat, wenn man nur den Film kennt, weiß man es nicht, dass dieser Feingold von Günter Grass belastet ist durch Stereotypen, die typisch antisemitisch sind, sind nur Stereotypen, die man allerdings bearbeiten könnte, anstatt sie zu wiederholen, wie Grass das so gerne macht. Der rechnet dauernd. Der kann auch an seine Frau und an seine Kinder nur denken, indem er Symbole aus der Rechenkunst des Kaufmanns und so weiter verwendet. Das ist der Mann, der sich sofort auf die Vorräte stürzt, der die einfach rausschmeißt, der sozusagen das Privileg, als Überlebender aus dem Lager zu kommen, nutzt, um sofort die deutsche Familie erstmal abzuräumen. Sozusagen. Also lauter auch die Besessenheit, die Tumpheit dieses Mannes. Da ist viel, was man als Klischee- und Stereotypenbeschreibung von Günter Grass exemplifizieren könnte. Wenn man das weiß, wundert man sich über Schlöndorff ganz besonders, dass er diese Schemenhaftigkeit des Juden benutzt, um den Kontrast, ja, aber welchen? Und um die grauenhafte Hintergrundgeschichte dieses Feingold zu binden an die Geschichte der Heimat, des Heimatverlustes dieser deutschen Familie, um das zu zeigen. Und wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, ist man sofort im Kernbereich der Antisemitismusdebatte. Diese Vergespensterung, diese Verunwirklichung jüdischer Figuren. Denken Sie an den Krebskrank. Da ist das alles wieder da. Da ist der Jude gar kein Jude. So weit geht das da und wird abgeknallt, weil der Neonazi glaubt, es sei einer. Eine abstruse Konstruktion. Das ist Antisemitismus in einer sehr kompliziert auch, aber sehr alten, hergebrachten geschichtlichen Tradition. Das taucht hier in diesem Film auf. Auf der Basis des ideologischen Konstrukts Opfervergleich, das um 1958-62 schon ziemlich fertig ist, baut sich seit dieser Zeit das zweite deutsche Nachkriegswerk auf, das man nach dem Massenerfolg des Wirtschaftswunders Vergangenheitsbewältigung nennt. Angesichts dieser Aufbauleistung lässt sich die Funktion der Groteske im Frühwerk des Günter Grass durchaus bestimmen, behaupte ich mal. Dass er erst im Krebsgang die Kraft zum Opfervergleich gefunden habe, wie er behauptet, ist platte Täuschung. Damit will ich Folgendes sagen. Sie erinnern sich an die Debatten 2002. Endlich dürfen wir Deutschen auch über die deutschen Opfer unbefangen reden. Da haben wir wieder den Unbefangenheitsbegriff. Das ist ja platte Vergesslichkeit. Die Nachkriegszeit ist erfüllt. Die Gruppe 47 hat das ganz massiv in den Diskurs gebracht. Das Leid, das Elend des deutschen Volkes, das im Großen und Ganzen unschuldig ist. Das war überhaupt nicht neu 2002. Da gab es verschiedenste Traditionsstränge, die immer wieder verschüttet waren. Sie wissen ja, was alles passiert ist in der Zwischenzeit, womit man beschäftigt war. Aber es war längst literarisch dokumentiert und manifest geworden, dass es dieses Begehren gab, die deutschen Opfer den jüdischen Opfern gleichzulegen, gewissermaßen. Es ist also so, dass man jetzt fragen muss, wenn das damals schon in der Blechtrommel stattgefunden hat, Opfervergleich, Leichenvergleich, was dann die Groteske als Tabubruchgattung denn überhaupt gewesen sein soll. Sie kann nicht die Leistung gewesen sein, die man dem Grass für den Anti-NS-Gestus in seinen Büchern zurecht unterstellt, auch bezogen auf die verdrängte, grauenvolle Teilhabeschaft des deutschen Volkes im Ganzen an dieser Vernichtungspolitik. Das kann nicht das Ziel der Groteske gewesen sein. Es scheint also so, dass die Groteske nicht einmal ihren Gattungsauftrag in diesem Buch wahrgenommen hat, also gelenkt vom Autor, und jetzt muss man von der Verantwortung sprechen, warum nicht, die in dieser Gattung eben angelegt wäre. Verantwortlichkeit für das, was von der Groteske erstmal aufgenommen wird, um verarbeitet zu werden. Hier wird etwas nicht aufgenommen. Es sei denn, wir sind uns einig darüber, dass schon Treblinka aufgenommen wird. Aber doch nicht verarbeitet, sondern in einen Opfervergleich verschoben und dort ideologisch bereitgestellt. Und genau das hat die Öffentlichkeit, das kann man doch nicht anders annehmen, intelligent, wie das Unbewusste ist, aufgenommen und hat es in die unteren Speicher der dynamischen Vergessenskultur nach dem Kriege eingelagert. Ich lasse jetzt aus und will nur darauf hinweisen, dass wir in der Diskussion vielleicht kurz darüber sprechen sollen. An dieser Stelle, merkwürdigerweise, hat Günter Grass in seinem Bericht Schreiben nach Auschwitz den Versuch gemacht, seine grotesk-literarische Aufarbeitung der anti-jüdischen Vernichtungspropaganda, Vernichtungspolitik der Nationalsozialisten aufgearbeitet zu haben. Ich weiß nicht, ob der Satz jetzt noch stimmt. Er hat den Versuch gemacht, das mit der Freundschaft mit Paul Celan, die gar keine war, in Verbindung zu bringen und von ihm gefälschtes Zitat dann auch noch legitimieren zu lassen. Ich will nur sagen, wir könnten hier auf einer objektiveren Ebene als auf dieser Ebene des Betrugsverdachtes fragen, wie unterscheidet man eigentlich Täuschung, Lüge, Fiktion, Ideologiepolitik in der Literatur? Das ist gar nicht so einfach. Ideologiepolitik hat immer etwas mit Verlogenheit zu tun, aber auch mit Politik, also mit Rationalität. Fiktion ist die große Kraft der ästhetischen Arbeitsweise in der Literatur. Die Lüge kann man auch rechtfertigen. Es gibt eine große philosophische Anstrengung im 19. Jahrhundert, die Lüge zu rechtfertigen als Umgangsweise mit der Wirklichkeit und so weiter und so fort. Also das mal nur eingeschoben, man muss dem Günter Grass nicht moralisch kommen. Das hat überhaupt gar keinen Sinn. Sondern man muss auf der Ebene seiner ästhetischen Arbeit und dessen, was er als Anspruch damit verbindet, zur Kritik finden und nicht auf dem Umweg, dass er ein Schuft sei, weil er lügt und dass er gewissermaßen ein Versager, ein moralischer Versager ist, weil er die Vergangenheitsbewältigung so gesteuert hat, wie das Volk das will und nicht wie die Intelligenz oder die intellektuelle Verantwortlichkeit eines Literaten das erwarten ließe. Ich will auf eine andere Ebene. In der Blechtrommel ist eine kleinbürgerliche Familie mit einer natürlichen Disposition zur NS-Mitläuferschaft detailliert erfunden. Wenn Grass allerdings auch in pseudosoziologischer Referenz behauptet, das sei der Ausgangspunkt und die offensichtlich augenscheinliche Disposition im deutschen Volk gewesen. Wir müssen uns darauf nicht einlassen, so verschafft man sich einen Ruf als Gesellschaftskritiker, aber das Begehren eines begabten kleinbürgerlichen Autors wie Günter Grass ist nach dem grotesken Detail ist der Ausgangspunkt des Erzählens gewesen. Das Begehren nach Groteske und nicht das Begehren eine soziale Lage, eine soziologisch feststellbare Ausgangssituation für den Nationalsozialismus zum Ausgangspunkt des Schreibens zu nehmen. Es ist dieses Begehren nach Groteske. Sie hätte den Autor ebenso ins Milieu einer bildungsbürgerlichen oder großbourgeoisen Familie leiten können, nur wären dann seine gropianischen Quellen versiegt, versteht sich, die wären dort nicht akzeptiert worden. Von ihnen hat er seine Kraft, von diesen gropianischen Quellen. Nur sie garantieren auch die literarische Aurafähigkeit der tabubrechenden Zote, mit deren Hilfe im Text ein Bühnenraum geschichtsabgewandter sexueller Selbstverhältnisse aufgebaut wird. Sie, diese sexuellen Selbstverhältnisse, autonomisieren das Familiengeflecht der Figuren, hinein in das lustspendende Bild einer kleinen Spaßgesellschaft. Wenn Sie sich erinnern an das, was in diesem Roman alles passiert, das ist eine kleine Spaßgesellschaft. Das ist nicht viel mehr. Natürlich, da reicht die Geschichte irgendwie herein in der Farbgebung und in den Anlässen für Handlung und groteske Spiele. Aber es ist nicht mehr als durch sexuelle Selbstverhältnisse in diesem Geflecht von Menschen erzeugte Lebendigkeit. In diesem autonomen Raum passen und gehören im Epos einer neuen Wirklichkeit jeder und jede. Beziehungsweise jeder und jede werden passend und zugehörig gemacht, vereinnahmt. Und hier erhebt sich also die Zwischenfrage, wer das mit sich machen lässt. Beziehungsweise wer liest wirklich den Roman und merkt nicht, was da mit ihm gemacht werden will. Diese kleine Spaßgesellschaft ist im soziologischen Sinne nicht kleinbürgerlich, sondern Fiktion im extremen Sinne einer ästhetischen Verdrängungshilfe. Das wäre meine These. Im Schutz der Gerüchteaura jedenfalls, da ist das Publikum aufgefordert, eine literarische Kreativität an und für sich zu genießen, die eine historisch unkritische Lektüre des fertigen Buches offenkundig begünstigt. Ich erinnere mich an den Austausch von Lektüreeindrücken unter End-20-Jährigen. Wir sprachen wie unter dem Suggestionsdruck eines Märchenerzählers, sprachen über empfangene Stimmungen, die sich um die Lesestunden geschlossen hatten, wie eine Sucker. Wir waren zu den exakten Analysen nicht aufgelegt nach der Lektüre des Romans, die in guten Schulen und Seminaren gelehrt und gelernt wurden. Hat der Film diese Situation verändert? Schlöndorffs Kunst bot eine Struktur gegen das erzählerische Romanchaos auf. Eine Struktur, eine Ordnung. Szenisch geordnet und verdichtet trat uns der Stoff vor Augen. Positiver Fragmentcharakter. Langeweile war ausgeschlossen. Auf der Leinwand erschienen nicht, wie der Lektor behauptete, Geschichten, für das Buch auch richtig behauptet, Geschichten auf Geschichten wild getürmt, sondern Erzählstoffbrechungen, die zugunsten einer Erkennbarkeit der Geschichte selber auf ihre Wahrheiten blicken lassen. Zugunsten einer Erkennbarkeit von Geschichte selber. Selbst dann, wenn wir in geschichtsvergesslich scheinende Verzauberung entrückt wurden, zum Beispiel, Sie erinnern sich vom Sog des Zugs der Schattenrisse auf dem Atlantikwall, eine wunderbare Szene auf dem deutschen Atlantikwall. So auf der Horizontlinie, wie ein Totentanz, wie ein deutscher Totentanz 1944, wie eine Kriegs- und Gattungsgeschichte, als habe es die Shoah nie gegeben. So genießen wir das. Der Regisseur übersetzte als Intellektueller die Vorlage in sein Medium. Er warb mit gestaltender Kritik am boshaft Närrischen des Buches für einen filmästhetischen Blick auf seine bildlich-sinnlichen Qualitäten des Buches. Aber regt die Filmformung auch beim Wiedersehen heute zu weitergehender Kritik an, zu einer Kritik, die hinausgeht über die ästhetische Mittelanwendung des Beschneidens und Zurechtrückens der Erzählmengen? Was hat die mediale Übersetzung an Problematischem, das im Stoff steckt, übersprungen, geschont, vergessen gemacht, um der Filmästhetik zu genügen? Andere Art von Frage. Hat die Filmästhetik aber vielleicht etwas, das durch Verknappung überhaupt erst kenntlich und kritisierbar wird, dem kritischen Blick geöffnet, ist wieder die Frage, wie geht man mit, wenn etwas geöffnet wird? Wenn die Gattung der Groteske im Buch wie von selbst arbeitet und wir kommen beim Lesen genau in diese dynamische und dramatische Richtung der Öffnung einer Zone, die im Roman selbst gar nicht zugelassen wird, was machen wir dann? Schalten wir ab und gehen zurück auf die Textfläche und auf das, was der Autor mit uns macht? Oder verselbstständigen wir uns als Leserinnen und Leser und gehen unseren eigenen Eindrücken, die dadurch erzeugt worden sind, was er vermeidet, nach? Wie geht das beim Film? Hat der Film mehr Möglichkeiten, in dieses Grauen hineinzuöffnen? Ich würde mal sagen, nein, das tut er gar nicht. Er tut es noch weniger als der Roman, wenn es der Roman überhaupt tut. Aber er hat mit seinen semiotischen Mitteln als Film, denken Sie an die Szene, die ich kurz erinnert habe, dieses Gespenst Jude, der Jude als Gespenst, hat er natürlich die Möglichkeit, uns viel mehr anzugreifen. Wenn man da einigermaßen vorkritisch geschult ist, sage ich mal, dann wird man schauern, wenn man dieses Bild sieht. Also es scheint beim Film mehr Eindringlichkeit, Zudringlichkeit implizit zu sein, also immanent der Gattung Film immanent zu sein, um uns wach zu machen für das, was die Groteske könnte, aber bei Grass nicht tut, jedenfalls nicht intentional. Zur Bearbeitung dieser Frage nochmal zurück zum Text Detail. Ist das Buch im Ganzen auch geprägt von einer Logikfreiheit? Da gibt es keine Logik. Oder von einer Chaotisierung des Fantasiestoffes, von Chaotisierung durch Chaotisierung durch Unstimmigkeiten und Widerstreite, so steckt